Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way.
Rauskam und mir eine Schwester aus dem Hospizteam entgegenkam und mich ansprach und mich fragte, wie es mir geht und wer ich sei, weil sie gerade Schichtwechsel hatten. Und ich hatte ihr das erzählt dann und dann meinte sie, dann sehen wir uns bestimmt noch häufiger und wenn ich Ihnen eines sagen kann, es ist alles okay und Sie dürfen hier einfach sein. Und manchmal hilft es einfach nur laut zu schreien. Und ich habe mich bedankt und bin rausgegangen und habe draußen ganz fürchterlich angefangen zu weinen, weil ich das erste Mal jemandem gegenüberstand in dieser Zeit, der ja mir dieses Gefühl vermittelt hat von es darf alles so sein und auch das, was in mir drin ist, egal was da drin ist, gerade darf so sein. Und auch das Sterben darf sein. Es wurde nicht mehr versucht, irgendwie mit allen Mitteln was dagegen zu tun, oder sondern es darf jetzt einfach passieren. Und es hat mir so viel Druck genommen, das hat mir so viel aufgemacht und ja, mir, glaube ich, die Türen aufgemacht dahin, dass ich diese 2 Wochen einfach meinen Papa begleiten konnte. Dass ich diesen Ort immer wieder betreten konnte, ohne das Gefühl zu haben, es wäre irgendetwas falsch daran. Dafür, für diese Begegnung in diesem Abend, bin ich sehr, sehr dankbar. In den Nächten oder in den Abenden und Nächten, die ich am Bett meines Papas verbracht habe, aber man muss bedenken, es gibt viele, viele Menschen, die davon ausgehen, dass Menschen in seiner Situation, in seinem, ja, mit den Krankheiten und Verletzungen und Beschädigungen im Gehirn und auch in vielen, vielen anderen Organen im Wachkoma-Zustand sind eigentlich nicht mehr, in dem Zustand nicht mehr in der Lage, irgendetwas wahrzunehmen an Sprache oder, ja, Bildern oder Worten. Man weiß es nicht, aber man geht davon aus. Und ja, schon wie mir war am ersten Abend klar, vielleicht versteht mein Papa meine Worte nicht mehr. Und ganz viel von dem, was sich in seinem Leben da so an Synapsen in seinem Gehirn gebildet hat. Und die sind nicht mehr da. Aber mein Papa ist noch da. Und mein Papa ist mehr als ein Gehirn. Viel mehr. Und auch wenn ich diesen Körper und diesen Menschen in seinem Körper, der da liegt, auch wenn ich den nicht mehr erkenne, spüre ich meinen Papa in diesem Raum. Und so hab ich einfach erzählt. Ganz viel erzählt und ganz viel geweint und weiter erzählt und geweint und geweint und irgendwann, als ich nichts mehr zu erzählen hatte oder manchmal einfach nicht mehr erzählen konnte, habe ich dann irgendwie einfach nur da gesessen und ja, wahrscheinlich eine Art von zugehört. Und in diesem Zuhören lagen so viele Gefühle, da lag so viel. Oder da kamen auf einmal so ganz viele Dinge in meinen Kopf und in mein Bewusstsein aus meiner Vergangenheit, aus den davor gewesenen 30 Jahren. Da war ganz viel Scham und das Gefühl, so viele Fehler gemacht zu haben und schuld zu sein daran, dass es jetzt so ist, wie es ist und daran, dass es auch die letzten 12 Jahre und die Jahre davor so war, wie es war. Und ich spürte wieder all die Erwartungen und daran, also das Gefühl, diesen ganzen Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein und auf der einen Seite auf die Beziehung zu meinem Papa bezogen hin, naja, also in Bezug auf die Beziehung zu meinem Vater Scham und Schuld, aber auch auf ganz bezogen auf ganz viele andere Punkte in meinem Leben. Auf einmal war das alles da, was immer da war, aber es war so massiv und so in einem so unausweichlich. Und es fühlte sich an, als wäre das schon immer so Grundgefühl meines Lebens gewesen, Schuld und Scham und ja, das Gefühl, eigentlich immer Fehler gemacht zu haben. Eigentlich mehr Fehler gemacht zu haben, als irgendwelche Dinge richtig gemacht zu haben. Und auf der anderen Seite habe ich auch gespürt, wie sehr ich mir diesen Vater, mit dem ich da gerade sprach, gewünscht habe. Also wirklich in meinem Leben gewünscht habe. Auch als ganz, ganz kleines Kind mit Sicherheit und auch danach. Ich habe mir ein Bild gemacht von meinem Vater. Und ja, wir haben uns vielleicht ein, zweimal im Jahr gesehen, als ich noch jung war. Und auch da entstand natürlich ein Bild von meinem Vater. Und mit den Jahren habe ich das für mich auch ausgeschmückt. Er ist Seemann und ich bin die Seemannstochter. Und es hat fährt ins Eismeer. Und ja, es ist halt, es hat ganz viel mit meiner Identität gemacht, diese Vater-Tochter-Beziehung. Aber er war halt nie da. Er konnte ja auch nicht. Wie hätte er da sein sollen? Und ich merkte auf einmal, wie sehr ich mir in meinem Leben einen Vater gewünscht habe. Und dann kam auch das, was ich, kam auch ganz viel davon hoch, was ich halt, was ich von ihm weiß. Und ich weiß, wie sanft er war, was für ein sanfter und auch eben selber sehr leiser Mensch er war und eben auch irgendwie immer anders. Hat alles anders gemacht als seine Geschwister und alles anders gemacht als viele, viele andere Menschen. Er hat immer sein Ding gemacht und ist viel gereist und hat einfach das, auch wenn seine Gesundheit es kaum noch zugelassen hat, er ist weiter aufs Schiff gegangen und er wollte das immer. Er hat gelebt dafür, auf See zu sein und ja, er war ähnlich verschwiegen wie ich, glaube ich, zumindest das, was ich weiß. Und all die Dinge kamen halt so hoch, also auch so die wunderbaren Seiten, die ich von meinem Vater auch kenne. Und es gab irgendwann diesen Moment, als ich, glaube ich, ja, mich so eingelassen habe auf dieses Gefühl von Schuld und Fehler und einfach da saß und mir das angeschaut habe und gesagt habe, also weil es ja eh nicht, ich konnte dem ja nicht ausweichen, wo hätte ich denn hinweichen sollen? Ja, drehte sich in meinem Kopf etwas, kam mir ein Gedanke in den Kopf. Das war tatsächlich gar kein bewusster Vorgang. Als wenn mich irgendjemand fragt, was wäre denn, wenn das alles gar keine Fehler waren? Was wäre, wenn das nichts mit Scham zu tun haben hätte müssen? Wenn du nicht gefehlt hast, wenn du nicht gescheitert bist, wenn all diese Momente, wo du, oder all diese Punkte, wo du das Gefühl hast, oder wenn, die du jetzt als Fehler und als Scheitern siehst, wenn das eigentlich immer wieder das Leben war, was dir gesagt hat, dass das, was du da gerade tust und die Person, die du da gerade versuchst zu sein, wenn du das einfach nicht bist, was ist, wenn das System, dein Leben dir gesagt hat, immer wieder, dass du in dieses System einfach nicht passt, dass das nicht deins ist und dass du da nicht hingehörst. Und das war ein Gedanke, der mir so, so unglaublich viel Ballast vom Herzen genommen hat, dass ich kaum wusste, was da gerade passiert. Und ja, ich habe weiter einfach darüber nachgedacht oder habe das einfach wirken lassen und habe dann im Rückblick festgestellt, wie sehr deutlich und mit Nachdruck das Leben dann mir das immer wieder gesagt hat, dass das, was ich da tue, nicht richtig ist, aber nicht richtig im Sinne von für andere, sondern vor allem nicht richtig für mich. Dass es in der Konsequenz dann auch ja, nicht richtig war für andere, zumindest mein Handeln. Auch das musste ich feststellen, lag dann im Grunde vor allem daran, dass ich kaum Ressourcen oder Optionen hatte, mit diesen Situationen dann umzugehen. Wie gehe ich damit um, wenn mein ganzes System schreit, nein. Und mein Kopf und alles, was ich bis dahin gelernt habe, aber sagt, aber ich muss doch. Und ich aber offensichtlich nicht in der Lage war oder mein System so hartnäckig war, dass ich eben mich nicht habe anpassen können. Dass ich die Dinge nicht habe durchziehen können. Dass ich eben nicht die Disziplin, die Ordnung oder was auch immer man ja so haben muss, aufbringen konnte, um dort reinzupassen, was offensichtlich von mir erwartet wurde. Das führt zu Brüchen, das führt zu Enttäuschung, das führte bei mir immer dazu, dass ich Dinge abgebrochen habe, dass ich sie nicht zu Ende gemacht habe, dass ich Menschen enttäuscht habe oder beziehungsweise Erwartungen enttäuscht habe auf jeden Fall. Und ich hatte keine Ressourcen, keine Optionen. Wie gehe ich damit um? Ich kann ja nicht aus meinem Leben aussteigen. Und ich habe nicht gelernt, wie ich mit diesen Konflikten, die dann aufgehen, umgehen kann. Und das führte im Endeffekt einfach immer noch zu viel mehr Schuldgefühlen und zu mehr Schamgefühl und dazu, dass ich mich zurückgezogen habe, dass ich Beziehungen zu Menschen abgebrochen habe. Und ja, es war ein krasser Teufelskreis, in dem ich mich da befand. Und mein System, mein Körper, mein Geist, meine Seele blieben bis heute sehr, sehr hartnäckig darin, mich nicht Dinge machen zu lassen, die nicht richtig für mich sind. Und im Rückblick empfinde ich das als eine krasse Gabe und ein wahnsinniges Geschenk, ein so sensibles System zu haben, das so genau spürt und so klar ist dabei, wenn ich nicht auf meinem Weg bin. Auch wenn ich Dinge gut kann. Also ganz oft habe ich mich halt auch gefragt, warum packst du es denn jetzt einfach mal nicht, das durchzuziehen oder das einfach zu machen? Du kannst es doch. Du bist doch gut darin. Warum machst du es dann nicht? Und zwar so, wie es alle anderen auch machen. Was ist falsch bei dir? Waren so meine Fragen, die ich mir immer gestellt habe. Was funktioniert bei dir nicht? Was ist falsch? Am Ende war es immer das, was ist falsch. Und es war nicht ich. Das weiß ich heute. Es war nicht ich, die falsch war, sondern die Umstände, die Rahmenbedingungen, das System, in dem ich dort hätte leben oder arbeiten sollen, müssen. Dieses Dilemma verfolgt mich schon mein Leben lang. Schon in der Schule angefangen. Ich war tatsächlich sehr, sehr gut in der Schule. Das kam mir auch einfach ein bisschen zugute. Ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Also ich bin da sehr viel, man nennt das viel begabt oder auch viel interessiert. Und das bin ich tatsächlich auch. Und das ist natürlich toll, wenn man dann pro Tag mehrere unterschiedliche Sachen lernt. Und ich fand das auch immer fast alles wirklich wahnsinnig spannend. Das kam mir also zugute, aber dieses ganze System von Unterricht und Klassenarbeiten und Anwesenheitspflichten und du musst dies und du musst jenes und dann gehört sich das und dann macht man das, habe ich sehr, sehr früh ja in Frage gestellt und ganz viel Unterricht geschwänzt tatsächlich zum Beispiel. Und das alles ging am Ende nur, weil ich trotzdem gute Noten hatte. Das war mein einziges Glück. Dass es doch irgendwie immer ging und dass ich doch irgendwie offensichtlich eine ganz gute Auffassungsgabe habe, sodass ich zumindest immer ganz gute Noten hatte. Das führte bis dahin, dass mir Lehrerinnen und Lehrer, also vor allem eine Lehrerin, mein Abitur aberkennen wollte, weil ich in ihrem Unterricht über 50% gefehlt hatte. Und leider hatte ich trotzdem eine 2 in ihrem Fach und es war irgendwie alles nicht so gut zu begründen. Aber schon da war für mich irgendwie immer klar, dieses System ist so gänzlich ganz doll krank. Und das ist gar nicht meins und das ist auch überhaupt nicht, ich will das auch nicht. Aber da hat es keine Konsequenzen für mich. Und es ging weiter in der Uni, die ich zweimal besucht habe und zweimal nicht abgeschlossen habe. Das ging über in einem ganz großartigen Laden arbeiten, einen Bioladen, Menschen beraten, bedienen und also tatsächlich auch viel beraten, viel gesundheitlich beraten in einem wunderbaren kleinen Team, was ich auch irgendwann nur noch als anstrengend empfunden habe. Nicht das Beraten der Menschen, aber dieses Arbeiten als Angestellte. Es gab ganz viele Punkte in meinem Leben, auch die lange Arbeit als Bildungsreferentin, die ich gemacht habe, wo ich vor allem mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, die und sie begleitet habe, Projekte gemacht habe zum Thema Rassismus, also antirassistische Arbeit, Antidiskriminierungsarbeit und so weiter. Es waren alles Arbeiten, ich war wirklich gut. Ich war wirklich gut darin. Und das sage ich auch ohne Scham. Ich war wirklich gut darin. Und trotzdem war es nicht das, was ich dauerhaft machen konnte. Und irgendwas hat mich immer dazu gebracht, die Dinge wieder sein zu lassen, aufzuhören, abzubrechen. Weil ich irgendwann mal mehr, weil weniger schnell gemerkt habe, nein, 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 nein. Und ja, meinen Verpflichtungen irgendwann nicht mehr nachkommen konnte. Die Schlussfolgerung, die ich irgendwann daraus gezogen habe, ist, ich kann nichts. Ich kann einfach nichts. Und ich kann vor allem nicht ein sinnvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein. Ich kann mich nicht zusammenreißen, ich habe keine Disziplin, ich bin, ja, zwischenzeitlich dachte ich, ich bin wahnsinnig faul und wie kann ich dann darauf kommen, dass mein Leben irgendwie schön sein kann? Darum geht's halt nicht, es geht darum zu arbeiten und irgendwie Pflichten zu erfüllen und ich kam mir so wahnsinnig wertlos vor, so wahnsinnig wertlos und so wahnsinnig undiszipliniert und schwach und in meinem Kopf schwebte eigentlich immer nur der Gedanke, du musst dich doch einfach mal zusammenreißen. Alle anderen können es doch auch. Es sind so viele Glaubenssätze, die auch nach wie vor viele davon in mir drin sind, die mich haben immer falsch fühlen lassen. Und dann sitze ich dort in diesem Hospiz, in diesem Zimmer Nummer 10 und schaue auf diese Hände, die mich so in meine Kindheit zurückholen und die so das Einzige sind, was noch ganz, ganz vertraut ist an diesem Körper, weil sie immer noch so aussehen wie immer. Ganz viele Sommersprossen drauf, große, starke, aber trotzdem weiche Hände mit ganz vielen Sommersprossen. Und dann werde ich irgendwie ganz still, sehe diese Hände und werde ganz still und halt sie fest und in meinen Kopf kommt wieder irgendwie ein Gedanke oder ein Gefühl. Und dieses Gefühl sagt, du kannst so, so viel. Du hast so viele Gaben, so viele Talente, so viele Fähigkeiten. Du musst sie nur leben. Und zwar auf deine Weise. Und das war etwas, ich weiß nicht und ich frage auch nicht danach, woher das kam, aber das kam in diesem Moment. Und zwar so klar und so deutlich, dass es mich so tief berührt hat. Was noch kam, war, hör auf, andere um Erlaubnis zu fragen. Und du bist ein guter Mensch. Und ich bin stolz auf dich. Und als dieser Gedanke sich so ganz, ganz, ganz tief in mein Herz gelegt hat, ich bin stolz auf dich, musste ich so sehr weinen, weil ich habe gemerkt, dass das noch nie jemand zu mir gesagt hat und dass ich immer, also aufgewachsen bin in dem Wissen oder in dem Glauben, dass man nicht stolz sein könnte auf mich. Dass es nichts gibt an mir, auf das man stolz sein kann. Und auf einmal war es da, dieses Gefühl von, ich bin stolz auf dich. Ich weiß nicht, ob ihr nachempfinden könnt, irgendwie, was dieser Satz mit einem Menschen macht. Für mich hat er die Welt bedeutet und tut das noch. Und ich glaube, in diesem Moment oder an diesem Abend hat sich in mir so viel verändert oder so viel bewegt, so viel aufgemacht, dass ich ohne diese Zeit, ohne diesen Abend, ohne diese Abende davor und auch die Abende danach niemals hier stünde, wo ich jetzt stehe. Niemals. Ich weiß nicht, wo ich stünde, aber ich wäre nicht hier. Die darauffolgenden Tage habe ich dann, immer wenn ich bei ihm, bei meinem Papa am Bett saß, ganz viele Erinnerungen aus meiner Kindheit geteilt. Er hat mir ganz viel erzählt, woran ich mich erinnern kann. An die Sommerferien bei ihm und meiner Oma, mit all meinen Cousinen und Cousins, an Schatzsuchen auf dem Inselsee und Bootfahren und durch den Waldstreifen und Segeln und unter der Glasveranda sitzen bei Gewitter und Kartenspielen und ganz viele Bilderalben und Pilzpfanne. So viele Dinge, an die ich mich erinnern konnte, auf einmal wieder, die relativ verschütt gewesen waren die letzten Jahre. Und so habe ich meine ganze Kindheit und mein ganzes Leben, was ich mit ihm verbringen durfte, nochmal geteilt und nochmal zurückgeholt und war auch dann wieder voller Dankbarkeit. Und dann an einem Nachmittag am 6.11.2015 bekam ich ganz merkwürdige Kopfschmerzen. Ich habe sie ein bisschen als Migräne identifiziert, weil ich Migränepatientin bin. Aber es fühlte sich alles sehr merkwürdig an, das weiß ich noch. Es war irgendwie nicht so richtig Migräne, aber irgendwie so, dass ich dachte, ich muss mich jetzt hinlegen. Egal was ist. Und ich hatte wirklich viel zu tun, aber ich musste mich hinlegen, musste schlafen. Und bin dann auf der Couch eingeschlafen und wachte auf von dem Klingeln meines Handys. Und das Hospiz rief an, um mir mitzuteilen, dass mein Vater gerade eingeschlafen war. Und ja, ihr Beileid auszudrücken. Und ja, mir noch mitzuteilen, dass ich, wenn ich wollte, ich doch kommen könnte, wenn ich mich verabschieden möchte. Das habe ich getan und ich möchte gar nicht so viel noch darüber weiter reden. Dazu habe ich meinen Text geschrieben. Wenn euch das nicht jetzt eh schon zu viel war, dann packe ich euch in die Shownotes einen Link zu dem Text über diesen Tag in meinem Leben. Und vielen Dank, dass ihr immer noch bis hierhin hört. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich das so mit euch teile. In diesen darauffolgenden 3 Jahren bis heute, nach dem Tod meines Vaters, ist so, so wahnsinnig viel passiert. Und vor allem ist das alles passiert, weil ich angefangen habe, nicht mehr um Erlaubnis zu fragen, sondern einfach ja, nach meinem Weg zu suchen und die Dinge, die in meinem Leben gewesen sind und die Dinge, die in meinem Leben sind und die Dinge, die so sind, weil ich so bin, wie ich bin, nicht mehr zwangsläufig als Fehler zu sehen, sondern als ein Teil von mir und auch als etwas, was eigentlich ganz oft wirklich gut ist und wofür ich dankbar sein kann. Und auch bis auf diesem Weg dahin, meinen eigenen Weg zu suchen und den dann auch zu gehen, waren auch bis hierhin wahnsinnig viele Hürden und Zweifel. Aber, und das ist das, was sich verändert hat, es war da ein Vertrauen und das ist immer noch da, dass es ihn gibt, diesen Weg. Dass es dieses Deine Weise gibt. Und ich habe durch diese neuen Gefühle und neuen Gedanken, die in diesen Abenden im Hospiz irgendwo sich in mein Herz gelegt haben, haben sich in meinem Leben und in mir so Optionen aufgemacht. Es haben sich Perspektiven aufgemacht. Es ist vielleicht von fast ganz alleine. Oder einfach nur, weil ich es zugelassen habe, Heilung möglich geworden. Und ich habe Möglichkeiten gefunden, in schwierige Zeiten, in denen ich Angst habe und tatsächlich auch eine Angststörung entwickelt habe und den ich nicht mehr weiter weiß, in dem alles zu ist und alles wie Blei ist, habe ich Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Ich weiß, dass sie in meinem Leben immer wieder kommen werden, aber ich weiß mittlerweile, dass ich nicht ohnmächtig davor stehe, sondern dass es Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Sie nicht für immer zu vertreiben, aber damit umzugehen. Und das gibt mir so wahnsinnig viel Mut und so wahnsinnig viel Zuversicht für mein Leben, dass ich einfach den Mut auch aufbringen kann, zu sagen, ich gehe meinen Weg und egal was kommt, die Hürden, die da sind, die werde ich irgendwie werde ich die schaffen. Und ich bin zusätzlich wahnsinnig dankbar für diese kurze Zeit, die ich mit meinem Papa noch hatte, dass ich sie einfach hatte, dass ich da sein konnte, dass ich genau gefühlt habe und hundertprozentig weiß, dass er auch da war und dass wir uns auf irgendwie eine Art und Weise verabschieden konnten. Ich bin unglaublich dankbar für die Menschen in diesem Hospiz und das wahrscheinlich stellvertretend für alle Menschen, die sich in der Sterbehilfe arbeiten, sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich. Diese Orte sind so, so wunderschöne Orte, auch wenn sich das erstmal merkwürdig anhört. Aber ich habe mich an noch wenigen Orten in meinem Leben so aufgehoben gefühlt, wie in diesem Hospiz. Und ich glaube, das liegt daran, dass dort alles sein darf, dass dort nicht mehr gegen irgendwas gekämpft wird und dass der Tod zum Beispiel nicht mehr als etwas Schlechtes gesehen wird, etwas, das bekämpft werden muss, etwas, es riecht nicht mehr nach Krankheit, es riecht nicht wie im Krankenhaus, sondern es, dort darf halt einfach alles passieren und Menschen dürfen so sein, wie sie sind und Menschen dürfen dort sterben und zwar in Ruhe und in Frieden. Und der Tod ist einfach ein Teil dessen. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Mit einer Selbstverständlichkeit, das ist, ja, mich wahnsinnig doll aufgehoben und sicher hat fühlen lassen. Vielen, vielen Dank an all diese Menschen, die das möglich machen. Ich bin heute immer noch auf meinem Weg. Ich habe zwar den Kompass wieder in der Hand und lerne auch immer wieder, ihn zu benutzen. Und ich bin immer noch auf dem Weg und das werde ich sein. Wir werden immer alle auf dem Weg sein. Aber was anders ist als die Jahre davor, ist, dass ich mit Gepäck laufe. Aber in diesem Gepäck sind meine Gaben. Und manchmal vergesse ich, was so ganz unten auf dem Boden des Rucksacks so liegt. Und darum mache ich Pause. Immer mal wieder, um dann den Rucksack mal auszupacken und die verschimmelten Brote rauszuholen. Nein, aber vor allem, um meine Gaben einfach wieder in die Hand zu nehmen und zu gucken, okay, was und meine Träume, meine Gaben und meine Träume. Weil das, was da in meinem Rucksack ist, das bin ich. Und ich gucke mir nicht mehr die Fehler an und nenne sie Fehler, sondern ich gucke mir meine Erfahrung an und sage, und genau deswegen kann ich das tun, was ich jetzt tue. Und kann ich den Beruf machen, den ich jetzt mache, denn wenn ich nicht so wäre, wie ich bin, mit all dem, was das an Konsequenzen auch in meiner Vergangenheit nach sich gezogen hat, könnte ich nicht das tun, was ich heute tue. Und ich könnte nicht als Geburtsfotografin und auch als Familienfotografin nicht arbeiten. wenn ich nicht leise wäre, wenn ich kein leiser Mensch wäre, wenn ich nicht so empathisch wäre, wenn ich nicht so achtsam wäre, wenn ich nicht so detailverliebt auch wäre, wenn ich nicht so mutig wäre, wenn ich nicht so emotional gefestigt wäre, wenn ich nicht unterstützend und unvoreingenommen wäre, wenn ich Angst hätte vor starken Emotionen und wenn ich nicht immer mit diesem liebevollen Staunen dem Leben gegenüber durch mein Leben und durch die Welt gehen würde. Wenn ich nicht diesen Sinn für Details und für Ästhetik hätte und wenn ich es nicht lieben würde, Freude weiterzugeben. Wenn das nicht einer meiner Grundmotivatoren wäre, Menschen mit Freude in den Augen anzusehen. Und das alles bin ich, weil ich so bin und bin ich auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die ich gemacht habe. Und das kann ich heute als so wahnsinnig wichtigen Schatz in meine Arbeit einbringen, die ich eigentlich, ja, die ich mir nicht vorstellen könnte, wäre irgendetwas davon anders. Und ja, das klingt ein bisschen wie Selbstbeweihräucherung alles, aber das, und das mache ich auch. Jetzt, nicht immer, aber jetzt mache ich das, weil das bin ich. Und es ist gut, sich das immer mal wieder vor Augen zu halten, was wir eigentlich für Gaben geschenkt bekommen haben. Und was da eigentlich alles in uns schlummert oder in uns lebt an Licht. Und das bin ich auch, weil ich auch mit 33, die ich jetzt bin, trotz aller Zweifel und trotz allen Kämpfen eben nicht die Wege gegangen bin, die ich vielleicht hätte gehen sollen und können, sondern eben meinen Weg. Und darum ist mein Fazit auch ein Stück, dass ich nicht falsch bin und dass wir niemals falsch sind, sondern dass wir genau so richtig sind, wie wir sind. Und wir sind genug. Egal, was andere Menschen uns erzählen wollen, wir sind genug und genau richtig. Wir müssen nur den Mut haben, dorthin zu gehen, wo wir sein sollen. Und nicht dort zu bleiben, wo wir nicht hineinpassen. Und wenn ich diese Erkenntnis, diese Erfahrung auch nur einem Menschen in meinem Leben ins Herz legen kann, dann hat sich das alles irgendwie gelohnt. Und wenn ich euch auch nur eine ganz kleine Tür aufmachen kann oder ja, hin zu diesem, zu eurem Weg, auf dem sich für euch so viel Wunderbares befindet, dann hat sich dieser Podcast auch gelohnt. Und dann bin ich einfach nur dankbar für diese Möglichkeit, mit euch zu sprechen, auch wenn ich euch nicht höre, aber euch meine Geschichte zu erzählen. Jetzt bin ich erstmal froh und dankbar dafür, dass ihr bis hierhin immer noch hört und mir zugehört habt und mit mir meine Geburtstagsfolge verbracht habt und die vielleicht etwas unerwarteter war als ohne als. Die nächsten Folgen werden wieder flüssiger und auch ein bisschen fröhlicher. Aber ich habe das Gefühl, ihr wisst jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr, wer ich bin. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Es ist merkwürdig, jetzt gerade einfach mit dem Prozedere Podcast-Abschluss weiterzumachen. Aber wenn euch diese Folge gefallen hat, euch der ganze Podcast gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig über eine iTunes-Bewertung. Und das habe ich in den letzten beiden Folgen noch gar nicht gesagt, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wenn nicht, sage ich es jetzt. Unter allen, die in dieser Lounge-Woche jetzt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben, verlose ich ja etwas. Das findet ihr bei Instagram, da gibt es einen Post dazu, und zwar einen Druck, einen A4-Druck eines meiner Bilder aus der Reihe Innere Landschaften. Schaut es euch gerne bei Instagram an, den Instagram-Link setze ich auf jeden Fall auch unten in die Shownotes natürlich, und wenn ihr das gewinnen wollt, zwei davon gibt es, und zwar unter allen Bewertung verlose ich diese beiden. Und genau, dann schreibt mir total gerne jetzt schon eine iTunes-Bewertung. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, nö, du, so einen Druck brauche ich nicht und ich muss mir auch irgendwie, muss ich mir noch überlegen, ob mir der Podcast gefällt, dann darfst du mir auch gerne in 2 Monaten eine iTunes-Bewertung hinterlassen. Darüber freue ich mich auch. Ich freue mich über Kommentare und Anmerkungen und eure Geschichten immer gerne bei Instagram unter den Post zu dieser Folge. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder eine Direct Message bei Instagram. Ja, empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn er euch irgendwie hilft, wenn er euch gefällt. Teilt diese Folge gerne in euren Kanälen oder mit Menschen, die euch lieb sind. Und vor allen Dingen, seid gut zu euch und lasst euch nicht erzählen, dass ihr nicht gut genug seid oder dass ihr irgendwo falsch seid. Ihr seid genau richtig. Und ich danke euch und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf eine nächste Folge und bis dahin passt auf euch auf. Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Let's go adventure in the deep blue sea. Home is with you wherever that may be. Home is with you wherever that may be.